Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern, liebe Gemeinde, bis jetzt haben's alle gehört. Gestern wurde die Priorin gewählt. Und ich frage mich, wie es euch und Ihnen, den Schwestern hier vorne, vor allem heute mit der Wahl geht, am Tag danach. Es war ja nun eine echte Wahl mit unterschiedlichen Kandidatinnen. Und wie es bei einer Wahl so ist, stelle ich mir vor, gibt es auch danach ganz unterschiedliche Stimmungen. Da wird es die geben, die sagen, das war ja eh schon klar. Ich habe mir gar nichts anderes erwartet. Dann wird es die geben, die mit dem Ausgang der Wahl zufrieden sind. Jetzt können wir vertrauensvoll und voller Kontinuität in die Zukunft gehen. Und da gibt es natürlich auch die, die eine andere Kandidatin bevorzugt hätten und vielleicht enttäuscht sind. Ich hätte mir das anders gewünscht. Oder die zweifeln. Wird das wohl gut gehen? Und dann gibt es natürlich die Kandidatinnen selbst, die nicht gewählt wurden. Auch da ist viel an innerer Reaktion denkbar, von Enttäuschung bis hin zu der Erleichterung, dass da ein Kelch an ihnen vorübergegangen ist. Und schließlich gibt es die neu gewählte alte Priorin selbst. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Freude durchaus ist, dieses neu ausgesprochene Vertrauen der Gemeinschaft zu spüren, aber auch diesen Respekt vor der zweiten Amtszeit zu haben. Insgesamt eine große Palette an Emotionen nach der Wahl. Zwei große Emotionen bestimmen auch unseren Predigtabschnitt heute. Er ist ausgespannt zwischen Sorge und Zweifel und Vertrauen. Er steht im ersten Buch Mose im 15. Kapitel und ich lese aus der Übersetzung der Basisbibel. Nach diesen Ereignissen kam das Wort des Herrn in einer Vision zu Abram. Fürchte dich nicht, Abram. Ich selbst bin dein Schild. Du wirst reich belohnt werden. Abram erwiderte, Herr, mein Gott, welchen Lohn willst du mir geben? Ich werde kinderlos sterben und Eliezer aus Damaskus wird mein Haus erben. Weiter sagte Abram, du hast mir keine Nachkommen gegeben, deshalb wird mein Verwalter mich beerben. Da kam das Wort des Herrn zu Abram. Nicht Eliezer wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Dann führte er Abram nach draußen und sagte, betrachte den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Er fügte hinzu, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abram glaubte dem Herrn, und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Alles beginnt in dieser Geschichte mit Furcht und Zweifel bei Abram. Weshalb er so verzagt ist, das wird nicht klar, auch nicht aus dem näheren Zusammenhang. Zuvor, so wird erzählt, hat Gott Abram aus seinem Land gerufen und ihm versprochen, in ein neues Land zu führen. Und das ist geschehen. Und Gott hat Abram versprochen, ihn zu einem Volk zu machen. und ihm Nachkommen zu schenken, so zahlreich wie der Staub. Doch diese Verheißung stellt sich bislang nicht ein. Vielleicht lässt das Abraham verzweifeln. Der Nachwuchs war ja nicht nur irgendeine Sache, so etwas nice to have, wie man heute sagt, eine persönliche Vorliebe, sondern es war Sicherheit und Altersversorgung in der damaligen Zeit. Ohne Nachwuchs geht es schließlich nicht weiter. Das wisst ihr hier in der Kommunität selbst nur allzu gut. Und außerdem erzählt die Bibel in den Kapiteln vor unserem Abschnitt und auch unmittelbar davor von allerlei Irrwegen und Umwegen, die Abraham ging. Wie er als Wirtschaftsflüchtling nach Ägypten kommt. Wie er seine Frau verleugnet. Wie er, der dann inzwischen reich geworden war, in Konflikt und Konkurrenz mit seinem Neffen Lot gerät. So anhaltend war dieser Konflikt offenbar, dass Lot für Abraham überhaupt nicht als Erbe in Frage kommt, wie wir in unserem Abschnitt so ganz nebenbei erfahren. Er will Abraham seinen ausländischen Verwalter Eliezer zum Erben machen. Und schließlich, so wird erzählt, gab es jede Menge Machtkämpfe dort im Land zwischen den ortsansässigen Königen und Abraham mischt sich ein zugunsten von Lot, den er hier zwar schützt, aber den er nicht zum Erben nachfolgen lassen will. Eine verworrene Beziehungssituation, ein politisches Machtpoker offenbar, ein Machtgerangel. Vielleicht lässt auch diese ungute Situation Abraham verzweifeln. So eine angespannte Gemengelage verschiedenster Interessen sind uns ja aus Gemeinde und Gemeinschaften auch nicht ganz fremd. Gott reagiert prompt mit drei unterschiedlichen Maßnahmen sozusagen. Zuerst mit einer Aufforderung: Fürchte dich nicht, Abraham, sagt er. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass dieser Satz fällt. Und wie oft werden wir noch aufgefordert werden, immer wieder uns nicht zu fürchten. Fast scheint es, als ist die Furcht und die Sorge das Haupthindernis, um mit Gott zu leben. Angst und Sorge als die emotionalen Gegenspieler zu dem, worum es eigentlich zum Leben mit Gott geht. Und es stimmt, der Gegensatz von Liebe im biblischen Sinn ist nicht Hass, wie wir so oft denken, sondern es ist die Furcht. Die Angst macht eng. Die Sorge nimmt uns gefangen und die Liebe macht frei und weit. Darum als erstes: Fürchte dich nicht. Und dann kommt als zweites die Zusage Gottes: Ich selbst bin dein Schild. Auch das wird Gott immer wieder den Menschen zusprechen, ganz besonders in den Psalmen. Hier tut er es zum ersten Mal. Und ein Schild, das ist rein defensiv, abwehrend. Es ist eine Schutzausrüstung. Mit einem Schild allein kann man niemanden angreifen. Dazu braucht man Schwerter und Pfeile und Panzer und Drohnen oder spitze Bemerkungen, verletzende Worte, Trolle und Shitstorms, wie man heute sagt. Und all das ist Abraham nicht verheißen. Nur ein Schild, an dem die Schwerter abgleiten, die Pfeile stecken bleiben und die verletzenden Worte zurückgewiesen werden. Und noch etwas schwingt für mich bei diesem Wort auf Hebräisch mit. Wissen Sie, was der Magen David ist? Vermutlich nicht. Der Schild Davids, das ist die hebräische Bezeichnung für das, was wir auf Deutsch den Davidstern nennen. Diesen sechszackigen Stern, der zum Symbol des jüdischen Lebens wurde. Natürlich kam das alles sehr viel später. David taucht erst sehr viel später nach Mose in der jüdischen Geschichte auf und dieser Stern wurde erst im Mittelalter zum Inbegriff des Jüdischen. Aber Sterne, die spielen ja schon hier bei uns in unserer Geschichte mit Abraham eine entscheidende Rolle. Sie sind eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, finde ich. Gott ist Abrahams Schild und er wird ihn gleichsam zum Stern. In dem späteren Davidstern steckt ganz Israel. Die Fülle und des Leidens eines ganzen Volkes ist darin symbolisch enthalten. Im Schild ist auch schon der Stern enthalten. Vielleicht braucht es ja beides. Den Schutz im Hier und Jetzt und den Stern, die Vision, die uns in die Weite zieht. Gott ist beides. Und nach der Aufforderung und der Zusage schließlich auch noch ein Versprechen Gottes. Du wirst reich belohnt werden. Und da frage ich mich gleich, wofür eigentlich? Eine Belohnung ist ja etwas, das wir bekommen, wenn wir etwas getan haben. Es ist eine Anerkennung für eine Mühe oder eine gute Tat. Und nun haben wir ja gesehen, dass Abraham sich nicht nur sonderlich vorbildhaft verhalten hat, aber er ist mit Gott aufgebrochen. Er ist vertrauensvoll losgezogen ins Unbekannte und offenbar überstrahlt dieses Vertrauen aus Gottes Sicht alles andere. Aufforderung, Zusage, Versprechen Gottes. Doch bei Abraham kommt all das offenbar nicht an. Es greift nicht. Zweifel und Sorge sitzen tief und es bricht aus ihm heraus: Herr, mein Gott, welchen Lohn willst du mir geben? Ich werde kinderlos sterben und Eliezer aus Damaskus wird mein Haupt erben. Das klingt wirklich verzweifelt. Eigentlich könnte man sagen, geht es Abraham doch recht gut in vielen Gesichtspunkten. Er ist verheiratet, er hat ein neues Land, er wurde vor vielem Unheil bewahrt, er ist reich, aber das reicht ihm nicht. Abraham hat nur dieses eine Thema, dass er keine Nachkommen hat. Was willst du mir schon für eine Belohnung geben, Gott, die in meinen Augen irgendetwas wert ist? Ohne eigene Kinder ist alles nichts. Ohne Nachwuchs habe ich keine Zukunft. Ich weiß schon, wie das ausgehen wird. Naja, ich werde halt meinen Hausverwalter als Erben einsetzen müssen. Das geht ja gar nicht anders. Alles, was du mir sonst als Belohnung geben kannst, das wird daran nichts ändern. Abraham, ist fixiert. So sehr, dass er diesen Gedanken in dieser Geschichte noch einmal wiederholt, falls Gott ihn nicht verstanden haben sollte. Du hast mir keinen Nachkommen gegeben, deshalb werde ich meinen Verwalter beerben. Da kreist einer förmlich in einem Gedanken. Die Sorge hat sich eingenistet, es gibt nur noch dieses eine Thema. Wer von uns kennt das nicht? Und Gott widerspricht. Nicht Eliezer wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Ein klares Nein also. Du gehst von falschen Voraussetzungen aus, Abraham. Dein Gedankengebäude aus Sorge hat überhaupt keine Grundlage. Aber Gott redet nicht nur, er handelt auch, er tut etwas und Abraham lässt es mit sich geschehen. Und ich glaube, das ist entscheidend. Es heißt, dann führte er Gott Abraham nach draußen. Ein kleiner Schritt nur nach draußen. Raus aus dem kleinen Zelt, raus aus dem Haus der Gedanken, raus aus dem engen Raum der Sorgen, hinaus ins Freie, ins Weite. Und Gott sagt, betrachte den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Gott lenkt Abrahams Blick weg von diesem Klein-Klein des Alltags hinein in die Unendlichkeit des Sternenhimmels. Er fordert ihn auf, zu verweilen, zu betrachten. Wann haben Sie das letzte Mal den Sternenhimmel betrachtet? Ich meine, nicht nur mal so einen kurzen Blick hochgeworfen, ach ja, schön da oben. Und auch nicht so einen analytischen Blick, na, wo steht da jetzt der große Wagen, ach ja, da hinten, sondern wirklich den Himmel auf sich wirken lassen. Diese Tiefe, diese Weite, diese Unendlichkeit, unfassbar. Und all das Wissen, das wir Menschen heutzutage vom Weltall haben, für mich macht es das Staunen nur größer. Milliarden, Milliarden von Galaxien, so wie die unsere, voll mit Myriaden von Sonnen, umkreist von einer Unzahl von Planeten, Welten über Welten, unzählbar. Zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst, sagt Gott leicht suffisant zu Abraham. Angesichts der Unendlichkeit können wir nur kapitulieren. Aber wir können die Weite auf uns wirken lassen. Wir können uns berühren lassen. Wir können staunen. Und wenn wir das tun, dann geschieht etwas. Ändert sich was. Ich habe eine jüdische Auslegung aus dem Mittelalter gefunden, die ich sehr interessant fand. Dort heißt es, dass nach dem Wortsinn Gott Abraham aus dem Zelt holt, um die Sterne zu sehen. Aber der Auslegung nach geht es darum, dass Gott sagt, geh aus deinen astrologischen Spekulationen, dass du den Planeten, hebräisch Masal, dass du in den Planeten gesehen hast, dass du keinen Sohn großziehen wird. Und dann heißt es, Abraham wird keinen Sohn haben, aber Abraham wird einen Sohn haben. Sarai wird nicht gebären, aber Sarah wird gebären. Ich rufe euch mit anderem Namen und euer Masal, euer Glück, das gleiche Wort wie Planet, wird sich ändern. Die Veränderung beginnt in dieser Geschichte für mich damit, herauszutreten. Herauszutreten aus unseren gewohnten Gedankengebäuden, in dieser Auslegung aus den astrologischen Spekulationen, aus unserer Sorgenwelt. Und tatsächlich, die Sorgen können ja wie eine ganze eigene Welt sein. Wir bewegen uns in ihr und es scheint nichts mehr außerhalb zu geben. Wir sind wie in einer Blase gefangen. Doch es ist eine Illusion, diese Sorgenwelt. Komm heraus, verlasse dein Gedankenzelt und schau ins große Sternenzelt. Schau, lass dich von etwas berühren, das so viel größer ist wie du. Lass Gott an dir handeln. Und so kann Neues geboren werden. Das, was in unserem Abschnitt mit leiblicher Sohn bezeichnet wird, ist wieder so ein interessantes hebräisches Wort. Und dafür liebe ich diese Sprache und diese Texte. Das Wort leiblicher Sohn hier übersetzt hat die gleiche Wortwurzel wie das herauskommen. Also man könnte sagen, damit etwas aus deinem Innersten neu herauskommt, damit etwas aus dir geboren wird, ist es nötig, dass du herauskommst. Komm heraus und schau. Herauskommen, schauen. Das sind Schlüsselworte dieses Abschnitts und das Schauen steht auch schon ganz am Anfang, dass gesagt wird, nach diesen Ereignissen kam das Wort des Herrn in einer Vision, in einer Schau zu Abraham. Und dann fehlt uns noch ein letztes wichtiges Wort. Es steht ganz am Schluss. Abraham, Heemin heißt es dort. Abraham glaubte, so wird es übersetzt. Aber Glauben gibt es in unserem Verständnis vielleicht nicht ganz gut wieder. In diesem Heemin steckt auch unser Amen drin. Fest sein, sicher sein, dauerhaft sein, vertrauen können, hoffen, sich festmachen. Ein festes Vertrauen auf Gott haben. Und dieses Vertrauen kommt nicht aus dem Grübeln in unserer Geschichte. Und es kommt noch nicht mal aus dem, was Gott zu Abraham sagt. Denn es erreicht ihn ja scheinbar nicht. Es ist hier ein Vertrauen, das aus Erfahrung kommt. Aus der Erfahrung, dass es möglich ist, sein Zelt der Sorgen zu verlassen. Aus der Erfahrung, dass das Unendliche uns berühren kann, wenn wir uns ihm staunend öffnen, wenn wir uns neu berühren lassen von Gottes Wirklichkeit, dann entsteht etwas Tragfähiges. Es entsteht ein tiefes Wissen. Ja, es gibt einen festen, realen Grund, der mich trägt. Und so wird es wohl immer wieder in unserem Leben, so wie in Abrahams Leben, Zeiten geben, in denen Zweifel und Sorge nach uns greifen. Dass wir nicht wissen, wie es weitergeht, ob wir die Zukunft bestehen, ob es gut werden wird. Das wird heute so sein, am Tag nach der Wahl. Und das wird so sein in der Kommunität und bei uns allen anderen auch. Entscheidend ist, ob wir uns auf dieses Neue immer wieder einlassen können, heraustreten, schauen, uns berühren lassen und ob wir uns mit dem, was wir erfahren, festmachen, ihm vertrauen. Wenn ihr euch mit mir daran festmachen wollt, dann sprecht jetzt alle mit mir das Amen. Amen.